Willkommen zum Rocket Vertrieb, der Podcast zu dem Thema B2B-Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Mein Name ist Hakan Mehili und heute gibt es eine spezielle Leadership-Folge mit Liz Eschen. Ich habe Liz im Flugzeug kennengelernt. Sie ist Change-Beraterin und arbeitet mit sehr vielen Führungskräften zusammen. Was eine Change-Beraterin genau macht und wieso sie mit vielen Führungskräften zusammenarbeitet, wird sie uns gleich erzählen. Liebe Liz, herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Wie geht's dir?
Hallo Hakan, mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
Auch gut, dankeschön. Liz, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
Liz Eschen ist mein Name und ich bin Inhaberin von Eschen Beratung, Einzelunternehmerin und begleite meistens Führungskräfte bei Veränderungsprozessen oder auch als Change-Beraterin unterwegs.
Und in welcher Situation kommen Unternehmen auf dich zu, um deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen?
Das sind unterschiedliche Anlässe. Also ich arbeite als Coach, also begleite einzelne Menschen auf ihrem Weg zu einem neuen Ziel oder bei ihrer Selbstreflexion. Das ein Teil, Anlässe sind häufig, ich habe eine höhere Führungsebene erklommen, ich bin in einer schwierigen Konfliktsituation oder ich muss einen Konflikt steuern. Ja, das wäre so eine Einzelberatung, drei klassische Ansätze. Ansonsten werde ich angesprochen, wenn Veränderungsprozesse in Unternehmen initiiert werden. Weiß ich, es gibt eine neue Strategie oder die Geschäftsführer sind auf dem Weg, die Strategie zu finden und brauchen für sich eine Moderation. Oder die Strategie ist klar, aber wie kriege ich jetzt die Mannschaft so aufgestellt, dass die alle in dieselbe Richtung gucken? Und an der Stelle gilt es einmal ein Konzept zu entwickeln, gemeinsam mit dem Top-Management und dann über Moderation, Begleitung, vielleicht auch Stärkung der Führungsmannschaft, dann diesen Prozess zu begleiten. So, und das Dritte, was ich mache, sind klassische Moderationen. Also wenn sich eine Geschäftsführung oder eine Führungsmannschaft mal rausziehen will und reflektieren will, sind wir noch auf dem richtigen Weg, wo wollen wir hin? Und das auch, das ist so das Vierte, sind Konflikte moderieren. Also wenn dysfunktionale Kommunikation in Unternehmenseinheiten das Ergebnis trügt, ja, also die zwischenmenschliche Ebene verhindert, dass die Menschen sich noch aufs Geschäft konzentrieren können, also Konflikte zu klären, auch das ist mein Job.
Ohne jetzt spezielle Namen zu nennen, welche Art von Unternehmen betreust du? Also gibt es da eine Unternehmensgröße, Unternehmensbranchen spezifisch?
Also ich bin gelernte Bankerin und habe anfangs auch ganz viel in der Bankenbranche gemacht. Habe da auch mal festgearbeitet als interne Trainerin, Coach, Beraterin. Und mittlerweile habe ich nicht eine Branche mehr, weil das, was ich begleite, ist nicht branchenspezifisch. So habe ich immer noch viele Banken in meinem Kundenportfolio. Da bin ich ja oft auch eine von mehreren im Coachpool oder im Beraterpool. Technologieunternehmen, IT-Unternehmen und auch Non-Profits wie Verwaltungen auch. Und die Größe ist total unterschiedlich. Also wirklich von, ich sag mal, Unternehmen ab 75 bis eben Konzerngröße. Da bist du aber dann oder bin ich zuständig für einen Teilbereich. Was ich der größte hat, so 4.000 Mitarbeiter, also dann da über die Führungsebene. Ne? So musst du dir das vorstellen.
Okay. Und wenn du Führungsebene sagst, Führungskräfte, auf was für ein Level sind diese Personen, mit denen du kommunizierst und mit denen du zusammenarbeitest?
Also das kommt auf den Auftrag an. Wenn das Strategieprozesse sind, ist es klar, ne? Dann muss die Unternehmensleitung sein. Und wenn es aber darum geht, die Change-Prozesse zu initiieren, dann eben bis zum Abteilungsleiter, Teamleiter, wie die dann auch immer heißen.
Okay. Das bedeutet,
also ich bin auf keine Ebene festgelegt. Also ich habe ja Kollegen, die nur Executive-Beratung machen. Das ist nicht mein Thema, mache ich auch. Aber diese Ausschließlichkeit habe ich nicht, weil ich finde, das super Spannende ist die Vielfalt.
Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Würdest du sagen, aufgrund der unterschiedlichen Ebenen, dass es doch Ebenen gibt, die ja etwas herausfordernder sind als andere Ebene?
Nein. Das, also herausfordernd finde ich nicht die Position in der Hierarchie, überhaupt nicht. Es ist eine gibt eine andere Sprache, ein anderes Abstraktionsniveau, klar, aber das ist ja das Interessante. Aber im Sinne von Werte, was ist einfacher oder schwieriger, kann ich nicht sagen. Das ist ganz unterschiedlich.
Mhm. Wie lange dauern diese Projekte eigentlich?
Also ich habe dir ja beschrieben, wenn ich eine Einzelperson begleite, also im Coaching, dann sind es 6 bis 9 Sitzungen in der Regel, 1,5 Stunden, ein Change-Prozess. Also sag mal, nach einer Umstrukturierung bildest du so ein Team neu und schwörst es ein, braucht es fast 3 Jahre. Also dann bin ich ja nicht jeden Tag, aber so am Anfang häufiger, bis das Konzept steht und dann über die 3 Jahre immer mal wieder, 2 bis 3 Mal im Jahr, Sessions von 2 bis 3 Tagen. Das kommt immer drauf an, ja, also bis, sagen wir mal, 40 Tage verteilt auf einen Zeitraum X.
Mhm. Gib doch mal den Hörer mehr Informationen. Also mit mehr meine ich, wie ist so der klassische Ist-Zustand und was soll am Ende dann erreicht werden über die kommenden Wochen, Monate?
Mhm. Zu welchem Fall hättest du denn gerne was? Also Konflikt zum Beispiel, Leute, also Zahlen sind schlecht, Mitarbeiter zufrieden.
Ja, das hört sich gut an.
Okay, also schlechte Vertriebszahlen, Mitarbeiterzufriedenheit sinkt, hohe Fluktuation in den Management-Meetings, fehlen andauernd Leute, gehen früher, rennen raus, wie auch immer. Also ja. Dann stellt, sagen wir mal, die Ebene drüber fest, so geht's nicht weiter. Wir haben ja alarmierende Werte, ne, nach allen Zahlen oder Fakten, die ich eben genannt habe. Und dann gibt es ein Auftragsklärungsgespräch mit dem Vorvorgesetzten, der dann der verantwortlichen Einheit den Vorschlag macht. Im besten Fall haben die vorher schon gesprochen, gesagt, hier, es braucht jemand von außen, der euch aus dieser Verstrickung, Verwicklung raushilft und die Konflikte klärt. So, und jetzt kommt es drauf an, je nachdem wie groß es ist. Und je nachdem, wie die Situation sich für mich darstellt, führe ich nach diesem ersten Gespräch zu dritt, also Vorgesetzter, Verantwortlicher und ich sind wir zu dritt, führen ein Gespräch und dann geht's los. Dann kommt es drauf an, was ist jetzt? Kann mir das sofort in einem Meeting zu, sagen wir mal, sind 12 betroffen, zu 12 klären? Oder macht es Sinn, wenn ich mit jedem Einzelnen erstmal spreche und eine Idee kriege, wie sich aus wie vielen Teilen sich diese Wirklichkeit, das Erlebte darstellt. So, dann habe ich Interviews geführt, wir sind bei 12 Personen, werte diese 12 Interviews aus und dann gibt es ein Zusammentreffen mit allen. Allen ist aber vorher klar, also es geht darum, die Kommunikation zu verbessern, die Mitarbeiterzufriedenheit wieder zu steigern. Weil ich arbeite ja mit Unternehmen, es geht nicht darum, dass die sich wieder lieb haben, sondern einen Weg finden, so miteinander zu arbeiten, dass die Ziele des Unternehmens auch erreicht werden können.
Ja.
So, dann höre ich mir von jedem an, woran liegt es, wo sind die Blockaden und dann haben wir, sagen wir mal, das erste Meeting, 2 Tage. Dann war ich aber ja schon, sagen wir mal, 6 Tage ungefähr da unterwegs, ne?
So ja.
Auftragsklärung, Einzelgespräch. 12 Interviews plus Auswertung. So, dann sehen wir uns und dann präsentiere ich die Interviewergebnisse und sage, was ich gehört habe an Themen, die anscheinend im Argen liegen und die gelöst werden sollen.
Liz, aber da muss man doch immer davon ausgehen, dass die Personen, die du ja interviewst, da wirklich offen auch mit den Informationen umgehen.
Natürlich.
Ja, weil
sonst hat es ja keinen Sinn. Also
ja, ja.
Wenn die mich anlügen und kein Interesse ist, also jetzt fragst du aber eher danach, was brauchst du für eine Voraussetzung, damit du ein Team gut begleiten kannst. Weil eins ist klar, ich bin nur die Hebamme. Ich bringe, ne, also die anderen müssen quasi die Geburt durchstehen und das Baby zum Wachsen bringen. Und die Frage ist, welche Formate stelle ich zur Verfügung, ist das eine, aber das, was du jetzt fragst, ist, welche Bereitschaft braucht es? Ja, du müsstest mir sagen, was im Argen liegt, genau.
Absolut.
Ja, da gibt es bestimmte Formate, Skalierungsfragen, wie auch immer. Ich frage ja nicht, hey Hakan, erzähl mal, wie doof ist es gerade, sondern wir gucken nach bestimmten Methoden, quasi wie beim Arzt eine Diagnose erstellt wird, gehe ich bestimmte Themen durch, die Teams betreffen. Ja, welches Ziel habt ihr denn? Wie klar ist es kommuniziert? Wie erlebt ihr die Kommunikation untereinander? Wie kann Kritik geäußert werden? So, ja.
Und
also nach bestimmten Faktoren.
Ja. So wie du mir das erzählst, kann das schon recht komplex sein, aufgrund der Unternehmensgröße. Sprechen wir da hier von Monate oder von Jahren, bis so ein Prozess durchgelaufen ist?
Genau, es kommt drauf an. Also das kann nach 2 Meetings gut sein, ja, weil ein Missverständnis vorlag, was geklärt ist. Das kann aber auch ein Jahr oder 2 dauern. Oder wenn du sagst, du baust ein ganzes Unternehmen um, ziehst eine ganz neue Struktur rein, neue Prozesse rein und willst dann gleich auch noch eine Wertediskussion haben, dann kann es natürlich 2-3 Jahre dauern.
Okay. Operierst du nur in Deutschland oder gibt es auch Einsätze im Ausland? Also mit Ausland
also
meine ich...
Also nur deutschsprachig.
Nur deutschsprachig? Okay.
Ja. Und Englisch nur in der Co-Moderation mit jemand, der das muttersprachlich beherrscht, weil Sprache ist unser größtes, also mein größtes Medium und da ist es wichtig, einfach auch die Zwischentöne mitzukriegen.
Ja, ich denke mir, bei der Projektvielfalt, die du hast, da sind auch die Inhalte unterschiedlich. Also nicht Projekte, die man hintereinander begleitet, sind sehr unterschiedlich, auch von den Herausforderungen her, richtig?
Ja. Ganz unterschiedlich. Also wenn ich eine Geschäftsführung begleite, die einfach mal das Jahrrevue passieren lassen und wissen, wir haben nicht so eine tolle Diskussionskultur, wir brauchen einen Moderator, dann ist es ein guter Auftrag, wenn es klappt, der dauert einen Tag, vielleicht anderthalb. Ja? So. Mhm. Und dann macht man das in einem Jahr wieder, einfach weil es gut geflucht hat, weil die Ergebnisse klarer sind, weil er jemand protokolliert und die Leute einfängt, wenn sie ins Detail gehen. Wenn ein Unternehmen eine digitale Transformation wuppen will und merkt, ich weiß zwar fachlich, was ich machen muss und ich kenne auch die Struktur und wir haben genug Entwickler, die Prozesse machen, aber irgendwie kriegen wir die Führungskräfte nicht hinter uns. Weil wir kommen mit dem Thema Veränderung nicht klar, dahinter steckt oft Verunsicherung, dann wird es sehr viel komplexer. Weil ich da erstmal verstehen muss, worum geht's, was habt ihr bisher gemacht, wo sind die Ängste, wer redet hier mit wem, was habt ihr für ein Führungsbild, an welchem Leitbild orientiert ihr euch? Und dann ist der Auftrag wesentlich umfangreicher als beim Erstgenannten.
Liz, gab es eigentlich auch mal Situationen, wo du gesagt hast, sorry, ich drücke das jetzt mal ein bisschen salopp aus, aber nee, also euch ist nicht mehr zu helfen, sorry, weil die einfach nicht mitgezogen haben, wo du dann das Projekt eventuell abbrechen musstest. Gab es auch solche Situationen?
Also euch ist nicht zu helfen, habe ich in meinem Leben noch nicht gesagt. Ich kann euch nicht helfen, das schon, weil ich nicht alles kann.
Okay.
Und weil ich auf bestimmte Themen spezialisiert bin, weil ich zum Beispiel meine Vertriebstrainerausbildung ist ewig her. Ich habe ein Grundverständnis davon, aber ich mache keine Vertriebstrainings. Ich mache überhaupt keine Trainings mehr. Ich moderiere ja Prozesse. Das ist was ganz anderes. Und also ich arbeite, wie gesagt, nur auf Deutsch. Ich arbeite dann, wenn es ein Verständnis gibt. Und ja, ich habe schon mehrfach gesagt, mache ich nicht, kann ich nicht, empfehle ich Ihnen XY. Ja.
Dann hast du das Projekt von vornherein abgelegt, richtig?
Ja.
Okay.
Ja. Du willst wissen, ob es zwischendurch gescheitert ist?
Während dem Projekt, genau.
Also ich muss jetzt wirklich mal hart überlegen. Also sind sicherlich manche Sachen besser gelaufen als andere. Aber nee, was passiert ist manchmal, wenn du in Konzernstrukturen oder in Großstrukturen arbeitest, ne? Und da hast du meinetwegen, du arbeitest mit einem Tochterunternehmen in so einem Konzern und dann beschließt die Mutter, wir integrieren dieses Unternehmen, dann ist natürlich mein Auftrag vorbei.
Okay.
Verstehst du, so was passiert, ist du von der Zeit überholt oder ist mir passiert. oder dass die Eigentümer beschließen, wir verkaufen das Unternehmen und dann ist natürlich so ein Veränderungsprozess dahin. Ja, so was passiert. Ja. Ja.
Wie lange bietest du das schon an?
Seit 2004.
Seit 2004.
Also ja, aber ich war ja vorher schon Inhouse-Consultant und Beraterin und habe Prozesse begleitet, Teamentwicklungen begleitet, neue Teamstrukturen mit aufgebaut.
Da warst du aber an ein Unternehmen gebunden.
Genau, an die Commerzbank, da war ich sehr lange.
Okay. Genau. Und seit 2004 bietest du die Eschenberatung an.
Genau, das hatte mal einen anderen Namen und ich war auch mal zu dritt, als wir in Stuttgart waren. Das hat aber nicht gut gefluppt und jetzt arbeite ich nur mit meinem Netzwerk. Also ich habe so ein paar Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich zusammenschließe bei größeren Sachen. Wenn ich so eine Großmoderation habe mit 150 Leuten und die sollen noch in kleinen Teams arbeiten, dann brauche ich einen Staff hinterher und dann, das mache ich auch, ja.
Würdest du sagen, dass das, was du anbietest, deine Berufung ist?
Meinst du, ich fühle mich dazu berufen, das macht mir Spaß, ja.
So. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich hatte dir im Flugzeug erzählt, dass das, was ich anbiete, das ist meine Berufung. Ja, ich bin Vertriebler durch und durch. Und deswegen stelle ich halt immer wieder gerne die Frage, wenn ich mich mit anderen Personen unterhalte, okay, sehen die das eher als Beruf oder Berufung? Aber aufgrund unserer sehr lustigen Unterhaltung, seh es mir auch bitte nach. Ich meine, im Flieger, ich saß ja neben dir, ja, und ja, die Macht
genau,
der Gewohnheit.
Hast du mich angesprochen, weil ich das Laptop aufgeklappt habe, genau.
Ja, das sah halt sehr, sehr interessant und sehr lustig aus, ja. Und dann kam es zu einer Konversation, weil ich dich angesprochen habe. Aber wie gesagt, seh es mir bitte nach. Ich meine, das ist so die Macht der Gewohnheit eines Vertrieblers, in Kontakt zu kommen, mit anderen Menschen zu sprechen. Aber es war ja eine lustige Unterhaltung. Es war eine sehr unterhaltsame Unterhaltung. Und als ich das gehört habe, das, was du anbietest, habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt interviewen. Ja,
ja, schön.
Weil ich kannte das so nicht. Ja.
Ach, was, echt?
Nein, ich kannte das wirklich nicht. Ja. Also, dass es wirklich Menschen gibt. Ich meine, so Consulting und so Beratung, ja. Aber dass es Personen gibt, die wirklich so Veränderungsprozesse in Konzernen begleiten, das war für mich neu gewesen. Also ich bin davon ausgegangen, dass es immer Menschen gibt, die in dem Unternehmen arbeiten und die nichts anderes machen, als dafür Sorge zu tragen, dass diese Abteilungen in gewisse Richtungen sich weiterentwickeln. Aber dass man von außen praktisch ein Projekt bekommt und diese Konzerne dann begleitet, war für mich jetzt neu gewesen. Ja.
Na, aber das wäre doch eine Überforderung, also aus meiner Sicht, für alle Führungskräfte. Du kannst nicht gleichzeitig der super Vertriebler für ich weiß nicht was sein und gleichzeitig ein total ausgebildeter Change Manager. Du musst heute, je nachdem, wo du arbeitest, natürlich verstehen, welche Prozesse, welche Abläufe hat so ein Change, ja, und womit muss ich umgehen. Aber dass dir einer sagt, warte mal, hier ist ganz viel Angst im Raum und wie willst du dem begegnen und wie genau lautet die Verunsicherung und was hast du dazu beigetragen, das ist doch eine Überforderung, wenn ich gleichzeitig die Struktur schaffe und das Projekt steuere, damit die Prozesse wieder laufen. Das, und sowas im Unternehmen zu halten, ist viel zu teuer.
Ja.
Weißt du, weil dann die kommt mal 10 Tage im Jahr, dann geht die wieder und mit dem Rest haben die ja nichts zu tun.
Das stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite, es geht um Menschen. Es geht darum, dass Menschen offen mit dir kommunizieren, dass sie offen bereit sind, in eine Richtung zu laufen, in eine neue Richtung. Und nicht, dass so eine Situation dann entsteht, dass du dann ankommst und deine Dienstleistung anbietest und dass diese Person oder einige Personen dann sagen, oh Gott, was will denn die jetzt von uns, ja?
Doch, das gibt's. Und genau das ist super, weil dann kann ich sagen, so Leute, was ist hier eigentlich los? Und dann kann rauskommen, ja, hatten wir schon dreimal, kommt da eh nichts bei rum.
Genau.
Ja, war super. Das Beste, was passieren kann.
Okay.
Weil dann habe ich sie auf dem Tisch. Und am besten, also das ist immer so, sitzt die Führungskraft dabei und hört sich das an. Und dann kommt auch die Unternehmensgeschichte ein bisschen raus. Ja. Und dann kann auch passieren, dass die Mitarbeiter oder die Menschen, die da sitzen, ein besseres Verständnis haben. Warum sind Sachen in der Vergangenheit nicht durchgezogen worden? Oder die Führungskräfte hören es vielleicht auch zum ersten Mal, weil die selber neu in der Situation sind. Das vor 5 Jahren und vor 17 Jahren, so das schon mal passiert ist und nichts rausgekommen ist, und erkennen den Auftrag, viel verbindlicher zu sein. Also wenn der Unmut rauskommt, was Besseres kann ja nicht passieren. Das Schlimmste ist, die Leute lächeln und verschlucken alles.
Okay.
Ich habe überhaupt kein Problem mit Gemotze und Geschimpfe, gar nicht. Das ja, kann ich gut halten.
Ja gut, das ist das eine, aber auf der anderen Seite, die müssen natürlich auch bereit sein, auch in die richtige Richtung dann zu laufen. Also ich meine, Gemotze und Gemeckere ist das eine, aber dann zu sagen, alles klar, zu erkennen, hier gibt's ein Problem und jetzt laufen wir aber in die richtige Richtung, um die Dinge zu ändern, das ist ja wiederum wieder was anderes. Und da muss ja eine Bereitschaft da sein.
Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf, nur von Teil 1 bis Teil 2 brauchst. Das eine ist ja mal, ich lasse den Leuten Raum und lasse denen auch Zeit dazu zu erzählen, was sie nerven, warum sie gar nicht sich nach vorne richten können oder in die andere Richtung bewegen können. Mhm. Und erst wenn ich das angenommen habe, kann ich gucken, okay, jetzt bereit. Also weißt du, wenn wir da Konflikte haben, Kränkungen haben, Leute sind entlassen worden, 4 Strategiewechsel in 2,5 Jahren. Ich habe immer die ersten 3 Mal mitgemacht. Beim 4. Mal denke ich, habt ihr es noch alle? Also soll ich mich jetzt hier wieder engagieren, wieder Überstunden machen? Dann brauche ich erstmal Zeit, das alles erzählen zu dürfen und zu sagen, okay Leute, was braucht ihr denn für einen kraftvollen Neuanfang? Und ob ich da kraftvoll sagen darf, wissen wir ja noch gar nicht. Ja? Was braucht ihr denn, um mal vorsichtig in die neue Richtung zu gucken?
Ja.
Das ist genau das, was Zeit kostet. Und da reden wir über ganz viele Wörter. Kränkung, Vertrauensverlust und so. Ja? Und das muss ja erstmal wiederhergestellt werden.
Okay.
Das fühlt sich halt nicht toll an, wenn ich wo sitze und jeder dritte Mitarbeiter ist rausgeflogen und ich soll jetzt hier fröhlich nach vorne. Oder der Tod meines Vorgesetzten wurde nicht ordentlich berücksichtigt, gewertschätzt, was es bedeutet hat. Dann braucht es Schleifen. Und das ist wirklich das Teure an mir. Ich koste Zeit, ne? Weil ich brauche oft mal auch den Weg zurück.
Ja. Kann man eigentlich das Ganze pauschalisieren? Umso größer das Unternehmen, umso mehr Probleme hat das Unternehmen intern?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt kleine Unternehmen, die total ineinander verfrickelt sind. Hochkomplex, weil die oft so familiäre Strukturen haben, wo man eigentlich nicht mehr rauskommt und so. Nee, das kann man überhaupt nicht sagen.
Ja.
Man kann von Kulturen sprechen, aber selbst die, also die sind sehr unterschiedlich. Wenn du bist Vertriebler, wie viele Unternehmen hast du hinter dir?
Was meinst du?
Ja, in wie vielen Unternehmen hast du bisher gearbeitet oder für wie viele Unternehmen hast du Produkte verkauft?
Lass mich mal aufzählen. Also 4 Unternehmen.
Okay, und wie unterschiedlich waren die auf einer Skala von 0 gar nicht bis 10 extrem unterschiedlich?
Ja, 10 unterschiedlich, also na, schon. Ja.
Okay, und jetzt wechselst du und dann musst du erstmal das Onboarding machen. Wenn du das jetzt Führungskraft machst und noch einen Veränderungsauftrag bei Unternehmen 4 kriegst, ja, dann geht es gar nicht um, waren die anderen 3 besser oder schlechter. Es geht darum, dass du die Leute in Unternehmen 4 hinter dich bringst. Und gleichzeitig onboardest, die Kultur verstehst, warum die so sind, wie sie sind, und dann fängst du mal langsam an, die zu drehen, also die Ausrichtung zu ändern. Ja.
Aber so ein Change-Prozess, da fällt mir gerade ein, während meines Aufenthaltes in der Schweiz, ich habe dort gelebt, ich habe dort meine MBA dort absolviert, und da gab es einfach, das nannte sich Change Management.
Ja, da voilà.
Genau. Ja, jetzt kommt es wieder hoch. Genau, da war doch mal was gewesen.
Du wolltest mit mir telefonieren, um dich an dein Studium zu erinnern.
So, jetzt fällt mir ad hoc ein, umso größer ein Unternehmen ist, umso langwieriger ist doch ein Change-Prozess, weil da viel mehr Menschen und Abteilungen involviert sind. Richtig?
Ja, desto komplexer, na klar. Also wenn ich, sag mal, 10.000 Leute habe und 6 Stäbe, dann ist es natürlich was anderes als 150 Leute. Wobei, du hast natürlich, wenn du so einen Riesenladen hast, auch oft die Mittel, eine komplette Mannschaft, also so eine Taskforce zusammenzustellen. Das hast du bei 150 nicht unbedingt. Ne?
Hm.
Ja, aber grundsätzlich, na klar, bis ich den letzten erreicht habe, dauert es grundsätzlich länger, als wenn ich 150 Leute habe. Die kann ich ja zur Not alleine informieren.
Ja. Sind es um die ca. 200, 300 Leute, die du so in deinen Projekten betreust? Hast du da mal den Schnitt mal ausgerechnet? Nee.
Nee, also ich arbeite ja über die Führungskräfte, ne? Und dann kann es sein, dass ich, also je nach Einheit auch mal 100 Führungskräfte da habe für so ein Kickoff und dann, sagen wir mal, wieder in einzelne Bereiche gehe. Ja? Sagen wir mal, du hast als 6 Leute in der Geschäftsführung, die wieder haben jeweils 5 bis 7 und die haben dann wieder unter sich, weiß der Kuckuck wie viele, dann ist es immer eine Frage, holst du alle an Bord? Ja, hast du jetzt mal, sagen wir mal, 120 Führungskräfte an Bord, die dann wieder ihre Leute informieren? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist sehr abhängig davon, bis mein Auftrag.
Ist das halt eher so ein Top-Down-Ansatz bei den Change-Prozessen? Also der Vorstand gibt es vor und dann wird es heruntergebrochen.
Das ist jetzt nicht so populär, aber meine Erfahrung ist, wenn der Top-Management nicht hinter den Veränderungsprozessen steht und ihnen es nicht gelingt, dann kracht der Change auch. Also dann tut der es nicht.
Warum sagst du, es ist nicht so populär? Weil ich muss jetzt schmunzeln, weil so ein Top-Down-Ansatz kann ich mir vorstellen, in so einem Konzern, da wird oben in der Vorstandsebene was vorgegeben und dann heißt das umsetzen. Boom, da wird gar nicht gefragt.
Also, geh mal weg von dieser Konzernidee, weil ich arbeite nicht alleine in einem Konzern. Da bin ich Teil und dann kriege ich einen Unternehmensbereich. Ja?
Okay.
Nur einen Executive. Der hat insgesamt eine Verantwortung für 200.000 Leute, aber der hat mal selber noch mal 17 Bereiche darunter oder 16, je nachdem, und seinen Stab. Ja? Mhm. Also dann bist du bei einem mittelständischen Unternehmen. Also wir können auch von Mittelstand reden. Das Erste, was ich brauche, ist ja wirklich das Top-Management, was sagt, ich will das und ich habe ein klares Ziel und eine klare Vision. Ja, weil sonst scheitert es, wenn nicht klar ist, wo du hin willst. Wenn du nicht weißt, wo du hinfahren willst, weißt du noch nicht, ob du angekommen bist.
Genau.
So. Und von daher ist es erstmal eine Idee der Führungskräfte. Ja, also es kann natürlich sein, dass über eine Mitarbeiterbefragung den Führungskräften klar wird, oh Mist, wir müssen das ändern. Ja, dann ist es über so einen Rückmeldeprozess. Aber das Erste geht immer vom Top-Management aus. Die sind die Herrscher über die Bilanzen, die wissen, was sie machen wollen. Oder über den Verwaltungsapparat, jetzt mal egal. So. Und wenn die nicht committed sind und die, also weil ich habe ja jetzt nicht, nehmen wir eine Stadtverwaltung, da hast du jetzt einen Fachbereich oder ein Amt, ja?
Ja.
Dann bin ich vielleicht mit diesem Amtsleiter oder Fachbereichsleiter total klar, was er will, aber er muss es auch noch seinem Bürgermeister, Oberbürgermeister, wem auch immer, verkaufen.
Okay.
Ja? Dann muss da klar sein, wenn er das oder sie das machen will, dann muss er dahinter stehen, das wirklich wollen. Und die nächste Ebene auch, weil wenn die anfangen, Doppelbotschaften zu senden, oh, die Olle Eschen, die will das, aber ob das so schlau ist, hast du keine Chance.
Dann wird es schwierig, ja.
Dann wird es boykottiert und dann kann ich sowieso nichts machen. Dann kann ich immer wieder nur zurückspielen, Leute, wenn ihr keine Energie in den Change gebt. Also deshalb eben auch top-down. Ja.
Also wenn du reinkommst, da muss eine Bereitschaft da sein, sonst hat das alles keinen Sinn.
Ja, bei allem, was ich tue. Mein Gegenüber muss es wollen, sonst kann ich wieder gehen.
Okay. Jetzt macht es dir ja Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja?
Mhm.
Was magst du denn an deiner Berufung nicht, liebe Liz?
Also das Einzige, was mir wirklich gar nicht mehr gefällt, ist die viele Reiserei. Also ich habe ja selten so einen lustigen Flug. Hatten wir eine Stunde Verspätung oder so? Also ich habe ja selten so einen lustigen Flug. Die Reiserei geht mir auf den Nerv, weil ich manchmal hier, weiß ich, 5.30 Uhr ins Taxi und 23.30 Uhr wieder raus, so sage, hasse ich wie die Pest.
Aber ich nehme das mal als Kompliment. Also die Situation, als wir uns dort kennengelernt haben, das war ja in Ordnung gewesen.
Das war gut, ja, der Rückflug war lustig, genau.
Sehr schön. Sag mal, ich habe auf deiner Karte gesehen, du bist Diplompsychologin.
Ja, genau.
Du hast studiert. Würdest du sagen, dass das, was du studiert hast, ist hilfreich für das, was du jetzt machst?
Die Grundlage, die du in so einem Studium lernst, ist immer hilfreich, um dir bestimmte Themen zu erschließen. Und wenn jetzt, weiß ich, es gibt ja immer wieder so einen Trend, dass man über Hirnforschung spricht, dass man über Motivation spricht und diese ganzen Grundlagen sich zu erarbeiten, diszipliniert zu arbeiten und Schlüsselqualifikationen, die haben mir sehr geholfen, also ein Grundverständnis zu haben. Ob man Diplompsychologie komplett studiert haben muss, um das zu tun, was ich mache, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe Kollegen, die sind Juristen, die sind BWLer, die haben dann, das habe ich auch, im Anschluss noch x Zusatzqualifikationen so praktischer Art gemacht, die sind sicher genauso gut. Aber im Grund, also Psychologie ist die Lehre von Verhalten von Menschen, ja, und damit solltest du dich schon ausgiebig beschäftigt haben, wenn du am Menschen arbeitest, mit Menschen arbeitest, in Gruppen arbeitest.
Liz, das ist nicht nur in deinem Bereich interessant, ja, es ist auch jetzt als Vertriebler, als Verkäufer, ja, weil du hast sehr viel mit Menschen zu tun und auch für uns ist es extrem wichtig, wenn wir mit Menschen sprechen, mit Menschen kommunizieren, mit Menschen verhandeln, ist es natürlich auch wichtig, Verhandlungsprozess auch richtig einschätzen zu können.
Ja. Natürlich, wir haben früher als ich noch Vertriebstraining machte und viel mit Firmenkundenleuten gearbeitet habe, habe ich dann immer gesagt, Leute, ihr müsst einen Kontakt herstellen. Kontakt, 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 dann Inhalt. Weil die Leute wollen nicht ein Produkt. Die wollen ganzheitlich angeguckt werden. Ja?
Du hast erzählt, dass du studiert hast und davor hast du in einer Bank gearbeitet.
Mhm. Wie kam es auch und währenddessen auch.
Und währenddessen auch, okay. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so, jetzt mache ich mich selbstständig?
Das hatte verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war, dass ich den Job in-house, damals gab es noch kein Teilzeitgesetz und es war unüblich, meinen Job in Teilzeit zu machen, sollte oft sonntags anreisen. Und es war mit Kind und Familie nicht so gut vereinbar. Also es war so ein Thema. Ich wollte mein eigener Chef sein, das zweite. Und ich wollte die Konzepte, die ich gut finde, einsetzen. Und das kannst du nicht machen. Wenn du intern arbeitest, dann musst du dich auch an den Grundlagen und an den Theorien, die die propagieren, langhangeln und kannst nicht dein eigenes Ding machen. Du kannst nicht Führungskräftequalifizierung in einem Konzern machen und die Eschen macht so, die Müller macht so und die Schmitz macht so. Und ich wollte mal machen, was ich will. Und das ging dann besser alleine.
Wie kommst du eigentlich auf die Aufträge dran?
Empfehlung. Reines Empfehlungsgeschäft. Also ich habe es mal ganz am Anfang mit Kaltakquise probiert, hatte ich ja gelernt, hat nichts gebracht, ist nicht ein Auftrag bei rausgekommen. Wie machst du denn Kaltakquise?
Telefon in die Hand, dann kenne ich meine Zielgruppe oder beziehungsweise durch eine Potenzialanalyse weiß ich ganz genau, okay, das sind die Zielkunden, die ich angehen will. Ja. Und dann nehme ich das Telefon und rufe da kalt an.
Deshalb habe ich auch gemacht. Und damals habe ich dann auch noch teilweise so Image-Zeug hinterhergeschickt, Anlässe und so, keine Chance. Weil die wollten auch immer Empfehlungen haben und da war ich ja gerade neu. Mittlerweile ist es wirklich so, der eine kennt wen, der wen braucht und manchmal empfehlen uns ja auch als Kollegen weiter.
Ja, so. Das ist eigentlich die beste Situation.
Also es klappt gut, weißt du?
Das ist eigentlich die beste Situation, oder? Dass Kunden auf einen zukommen. Braucht man sich gar nicht um den Vertrieb zu kümmern?
Nee, also ich mache das jetzt seit 14 Jahren und du hast mal, ich nehme an, du kennst es auch mit den unterschiedlichen Umsatzzahlen.
Ja.
Man hat stärkere und schlechtere Jahre und ja. Aber ich mache das seit 14 Jahren und von daher kannst du davon ausgehen, das ist ein positiver Trend.
Was verstehst du unter Erfolg?
Das finde ich eine. Also ich in meinem Job, was verstehe ich unter Erfolg?
Zum Beispiel?
Da verstehe ich drunter, dass es mir gelingt, in die Kultur des zu beratenden Unternehmens zum Beispiel einzutauchen und dabei zu unterstützen, dass die ihre Ziele erreichen, so wie beim Coaching auch. Mhm. Dass ich als Sparringspartner Fragende dem anderen dabei helfe, seine Ziele zu erreichen. Und wenn das gelingt und mir gegenüber eine zufriedene Kundin oder ein gelungener Prozess ist, der dabei unterstützt hat, das zu tun, was die wollen, dann bin ich auch froh.
Das ist
wenn
schön.
Die Leute was davon hatten.
Wie gehst du mit Niederlagen um?
Oh. Ich ärgere mich, ich gucke, was ich, wie mir das passieren konnte und dann muss ich mich viel bewegen, um das rauszukriegen und dann habe ich eine Supervisorin, also ich gehe 4 bis 5 Mal im Jahr zu einer Supervisorin und versuche es mit der zu sortieren und wenn ich verstanden habe, dann kann ich auch abhaken. Okay. Also wenn ich verstanden habe, was da passiert ist.
Nennt man das Selbstreflexion, das was du da am Anfang genannt hast?
Die Supervision ist eine angeleitete Reflexion, ja, so kannst du das sagen. Mhm. Da macht jemand sozusagen ein Coaching mit einem Berater und supervidiert, also guckt von oben drauf und hilft mir, während ich mich reflektiere, eben auch über Fragen und Rückmeldungen und so.
Das ist dann die Vogelperspektive, oder?
Genau, genau.
Okay. Liebe Liz, wir haben schon 40 Minuten rum.
Hammer.
Das ist wie im Flugzeug und dann sind wir gelandet, oder?
Ja, genau, dann sind wir gelandet.
Genau.
Hast du die Antworten bekommen, die du wolltest? War das konkret und verständlich genug?
Ich denke, das war sehr gut gewesen. Auch der Hörer hat die volle Packung an positiven Content bekommen. Wenn es für dich in Ordnung ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der als Führungskraft unterwegs ist und der sagt, oh, ich bräuchte da jemanden, der uns begleitet bei dem Veränderungsprozess. Würde ich deine Kontaktdaten, die ich auf der E-Mail, auf der Webseite finde, würde ich auch in die Shownotes einpacken.
Gerne, da freue ich mich. Dankeschön.
Bitte, bitte. Ich habe zu danken, weil du hast dir die Zeit genommen. Und ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg, liebe Liz. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich ein zweites Interview oder wir sehen uns wieder im Flugzeug.
Das wäre super. Ich wünsche dir auch alles Gute, viel Erfolg und leb weiter deine Berufung aus. Und ich wünsche vielen Leuten, dass sie mit dir im Flieger nach einer Stunde Verspätung sitzen, weil dann denkt man überhaupt nicht mehr an den Ärger, sondern nur daran, wie lustig es ist, Leute kennenzulernen. Dankeschön.
Dankeschön, liebe Liz. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hau rein. Ciao.
Tschüss.